Im Hebräerbrief, Kapitel 11, da wird uns von den Glaubenshelden des Alten Testamentes berichtet. Ja, die Bibel spricht von der Wolke der Zeugen. Und dort lesen wir immer wieder mit den Worten, durch den Glauben, heißt es. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort gemacht ist. Und durch den Glauben hat Abel Gott ein besseres Opfer gebracht als Kain. Und durch den Glauben ward Henoch gehorsam. Und durch den Glauben hat Noah Gott geehrt. Und durch den Glauben ward Abraham gehorsam. Und durch den Glauben verließ Mose Ägypten. Durch den Glauben gingen sie durchs Rote Meer. Der Schreiber des Hebräerbriefes schreibt dann, es fehlt ihm die Zeit, von all den Glaubenshelden zu berichten und ihre Taten zu nennen. Aber eines stellt er dann doch am Ende fest. Auf der einen Seite haben sie Gewaltiges getan im Glauben. Sie haben Königreiche bezwungen, Gerechtigkeit gewirkt, der Löwen Rachen gestopft und die Heere der Feinde geschlagen. Also Gewaltiges haben diese Männer getan. Aber gleichzeitig im selben Atemzug geradezu wird gesagt, sie sind kräftig geworden aus der Schwachheit. Und das heißt, die Glaubenshelden der Bibel sind völlig anders als die Helden, die wir uns in den Heldensagen machen. Die menschlich erfundenen Helden, die in den Heldensagen stehen, auch die politischen Helden, sind immer makellos. Das Leben wird retuschiert und es wird so dargestellt, als wenn das die Superhelden sind, ohne Makel, ohne alles. Die Bibel ist anders. Die Bibel schildert auch die größten Glaubenshelden in ihrer Schwachheit und zeigt auf, wo sie gesündigt haben. Ihre Schwachheiten werden nicht verborgen gehalten. Die Bibel ist darum für mich das realistischste Buch, das je in der Weltgeschichte geschrieben wurde. Und manche Leute schreiben Autobiografien, wo sie sich selbst darstellen. Und man hat manchmal den Eindruck, wenn man so etwas liest, dass sie das tun zur Verteidigung ihres Lebens. Wo sie manche Dinge, die sie getan haben, zurechtrücken wollen und begründen wollen, dass sie so und so gehandelt haben, hat also eine bestimmte Begründung. Und oft wollen sie damit nur ihre Fehler zudecken und selbst entschuldigen. Das tut die Bibel nicht. Die größten Glaubenshelden werden von Gott so geschildert, wie das Leben der Personen wirklich ist. Die Bibel sagt uns, dass Mose Gewaltiges tat für Gott. Aber sein Ungehorsam wird uns nicht verschwiegen. Er durfte das verheißene Land darum auch nur aus der Ferne sehen und es nicht betreten, wegen seiner Sünde. Von David sagt die Bibel, er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und doch wird uns seine Sünde nicht verschwiegen. Heute Morgen wollen wir uns mit einer Person beschäftigen, die im Alten Testament aufgezeichnet ist, wo das Leben aufgezeichnet ist. Es ist das Leben des Simson. Das Leben des Simson ist uns beschrieben in den Kapiteln 13 bis 16 im Richterbuch. Wer dieses Kapitel oder diese einigen Kapitel liest, und das würde ich uns allen einmal empfehlen, in Ruhe zu tun, der wird vielleicht auf den ersten Blick sagen, damit kann ich eigentlich gar nichts anfangen, was dort steht. Und so erging es auch dem Kommentator der Scofield-Bibel und schreibt zu dieser Geschichte, der Charakter und das Werk Simsons sind rätselhaft. Er kann also nichts damit anfangen. Aber es steht in der Bibel. Und wenn es in der Bibel steht, hat es eine große Bedeutung. Und darum wollen wir uns mit dieser Geschichte näher beschäftigen und das rausholen, was die Bibel uns letztlich sagt über diesen Mann. Wenn wir die Geschichte Simsons nicht geistlich deuten, dann liegen wir daneben. Dann kommen wir dorthin, wo das Guinness-Buch der Weltrekorde hingekommen ist. Da ist dann die Rede von der kinderreichsten Mutter, Die hat 27 Schwangerschaften erlebt und dabei 69 Kinder zur Welt gebracht. Also das ist wirklich ein Weltrekord. Dabei hat sie 16 Zwillingsgeburten gehabt und 7 Drillingsgeburten. Und dann steht man da im Guinness-Buch der Rekorde. Oder ein anderer hat den Weltrekord im Nasenheben gemacht. Dieser Supermann konnte eine 15 Kilogramm Hantel auf der Nase balancieren. Naja, dann kommt er natürlich in so ein Buch rein. In diesem Buch ist auch die Rede von dem schnellsten Barbier, vom schwersten Baby und von all solchen Dingen. Wenn wir die Simson-Geschichte unter solchen Gesichtspunkten lesen, dann käme Simson an erster Stelle dort in dem Guinness-Buch hinein. Warum? Wenn wir die Geschichte lesen, da fällt uns sehr vieles auf, das also ein Weltsuperlativ ist. Er ist der kräftigste Mann, können wir sagen, der Weltgeschichte, denn er erschlug mit einem einzigen Eselskinnbacken 1000 Mann. Das ist schon was. Er zerriss einen jungen Löwen ohne jegliche Mühe. Er packte den einfach und zerriss ihn. Was muss der Mann für eine unbändige Kraft gehabt haben? Und etwas anderes wird uns berichtet. Er war in einer Stadthalle und ließ sich die Säulen zeigen, die tragend sind. Hat er die Säulen auseinandergerissen und die gesamte Stadthalle mit 3000 Menschen stürzte zusammen. Was muss das für eine Kraft sein, so etwas tun zu können? Ja, außerdem war er auch noch der größte Tierfänger der Welt. Denn wer könnte von sich behaupten, dass er 300 Füchse gefangen hat? Da muss man schon ganz schön laufen können. Füchse sind nämlich ziemlich schnell. Und diejenigen, die auf Fuchsjagd gehen, können das beschreiben, wie schwierig es ist, einen Fuchs zu jagen. Da muss man sich wieder bei der Fuchsjagd immer um Kreise drehen und immer näher rankommen, sodass der es kaum merkt. Aber Simson, gar keine Frage, 300 Füchse, die fängt er einfach ein. Der muss auch unglaublich schnell gewesen sein. Ich glaube, bei der Olympiade, der würde sofort den Weltrekord im 100-Meter-Lauf, im 1000-Meter-Lauf und was weiß ich alles holen. Eine Goldmedaille nach der anderen würde der einfach abkassieren. Wir sehen einen Mann, der verdächtig ist für das Guinness-Buch der Weltrekorde. Aber das kann es ja nicht sein. Die Bibel ist ja nicht von der Art. Simson wird uns auch im Hebräerbrief Kapitel 11 genannt als ein Glaubensheld. Er hat dort seinen Platz gefunden. Und darum, wenn wir die Simson-Geschichte betrachten, müssen wir zunächst einmal einige Auslegungsprinzipien beachten, wie wir an diese Geschichte herangehen. Ein sehr wichtiges Auslegungsprinzip der Bibel ist, dass wir das Alte Testament nicht verstehen können ohne das Neue Testament. Wer das Alte Testament in rechter Weise deuten will und verstehen will, braucht dazu als Auslegungsprinzip das Neue Testament. Weil im Neuen Testament sich das erfüllt hat, was im Alten Testament geschrieben steht. Und weil im Alten Testament auch die Basis steht für viele grundlegende Fragen. Im Alten Testament, gleich auf der ersten Seite, wird berichtet von der Schöpfung der Welt. Das müssen wir wissen, wie die Welt entstanden ist, sonst werden wir in die Irre gehen. Wir müssen wissen, dass es einen Sündenfall gegeben hat, wo die Welt kaputt ging. Sonst können wir diese Welt nicht deuten. Das ist unbedingt nötig. Wir müssen die Geschichte kennen von der Sintflut, wo Gott ein Gericht über die Welt gebracht hat und wo eine ganze Menschheit, so müssen wir es einfach mal drastisch sagen, ersoffen ist wegen der Sünde. Gott ist nicht so der liebe Gott, der alles zudeckt und die Sünde nicht ansieht, sondern er setzt Gericht auf Sünde und so ging eine ganze Menschheit unter. Nur 8 Personen wurden in der Arche gerettet. Und diese Sintflut war weltweit, wie die Bibel sagt. Und so sind damals in dieser Zeit diese vielen geologischen Schichten entstanden und auch in den Katastrophen, die danach waren. Wir sehen also, ohne das Alte Testament werden wir diese Welt nicht verstehen. Und mit dem Deutungsrahmen des Neuen Testamentes. Aber es gilt auch das Umgekehrte. Das Neue Testament werden wir nicht recht deuten können und verstehen können, wenn wir nicht die Aussagen des Alten Testamentes dazu nehmen. Wie ich eben schon sagte, Schöpfung, Sündenfall, Sintflut, Diese markanten Ereignisse werden im Alten Testament geschildert. Und so sehen wir, beide Bücher ergänzen sich. Ein Buch ist vom anderen abhängig. Und die Bibel sagt uns im 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 16, dass alle Schrift von Gott eingegeben ist. Gott hat das auf wunderbare Weise gemacht. Er hat sich Menschen berufen, die ihm folgten. Denen hat er Informationen gegeben und die haben in seinem Auftrag die Information aufgeschrieben. Und Paulus sagt, alles, was ich euch sage, was ich euch predige, habe ich erhalten durch eine Offenbarung von Jesus Christus direkt. Er hat ihm die Information gegeben und darum konnte er so predigen und darum konnte er diese vielen Briefe des Neuen Testamentes schreiben. Der Autor, der eigentliche Autor, sehen wir, der Bibel, ist Gott, ist Jesus Christus und an anderer Stelle wird gesagt, durch den Heiligen Geist eingegeben. Diese drei sind die eigentlichen Autoren der Bibel. Aber es war der Wille Gottes, dass Gott nicht selbst schreibt, sondern dass er treuen Menschen die Botschaft anbefiehlt und dass diese Menschen das aufschreiben und das haben wir heute in Form der Bibel vorliegen. Und darum können wir sagen, alles, was wir in diesem Buch der Bibel finden, ist alles von großer Bedeutung für uns. Manchmal verstehen wir das sofort und manchmal ist das so etwas verborgen und wir müssen etwas tiefer graben, um das Ganze dann zu verstehen. Wie werden wir die Geschichte von Simson deuten? Ich möchte es gleich vorweg sagen, ich möchte herausarbeiten, dass Simson ein alttestamentlicher Hinweis ist auf Jesus. Und das werden wir im Folgenden noch zeigen, warum das wohl so ist. Lesen wir zunächst einmal Richter 13, die Verse 2 bis 5. Da lesen wir von der Ankündigung seiner Geburt. Es war aber ein Mann in Zora von einem Geschlecht der Daniter mit Namen Manoach. Und seine Frau war unfruchtbar und hatte keine Kinder. Und der Engel des Herrn erschien der Frau und sprach zu ihr, siehe, du bist unfruchtbar und hast keine Kinder, aber du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. So hüte dich nun, Wein oder starkes Getränk zu trinken und Unreines zu essen. Denn du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem kein Schermesser aufs Haupt kommen soll. Denn der Knabe ist ein Geweihter Gottes von Mutterleibe an. Und er wird anfangen, Israel zu retten aus der Hand der Philister. So viel zu der Ankündigung der Geburt des Simson. Die Bibel berichtet uns von 7 großen Männern, die auf wunderbare Weise angekündigt worden sind, ihre Geburt. Von Isaak wissen wir, dass die Mutter Sarah unfruchtbar war. Aber Gott hatte ihr einen Sohn verheißen und so konnte sie den Isaak bekommen. Ebenso war es bei Jakob und Esau, auch die Mutter Rebekka war unfruchtbar. Aber durch das Wirken Gottes konnte sie Kinder gebären. Josef war der Sohn der Rahel und auch Rahel war unfruchtbar. Simson, haben wir eben gehört, also die Frau von dem Mann Noach, war auch unfruchtbar. Auch die Mutter von Samuel, die Hanna, war unfruchtbar. Und ebenso die Mutter von Johannes dem Täufer, die Elisabeth. 6 Personen, deren Mütter unfruchtbar waren. Aber auf Gottes Verheißung hin haben sie dann Kinder bekommen. Und der 7., den ich aufzählen muss, der 7. in dieser Reihe, das ist Jesus. Der Engel Gabriel erschien der Maria und hat ihr verheißen, dass sie einen Sohn gebären wird. 7 ganz besondere Ankündigungen, wobei 6 der Mütter zunächst unfruchtbar waren. Das zeigt uns hier so die Bibel. Aber durch das wunderbare Einwirken Gottes werden diesen Frauen Söhne geschenkt. Von Simson wird die Geburtsankündigung wie folgt gesagt: Denn der Knabe wird ein Geweihter Gottes sein, von Mutterleibe an. Außer von Jesus wird das nur noch von einem einzigen Menschen in der Bibel gesagt, der von Mutterleibe an ein Geweihter Gottes ist. Und das ist Johannes der Täufer. In Lukas 1, Vers 15 heißt es von ihm: Denn er wird groß sein vor dem Herrn, Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und wird schon von Mutterleibe an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Wir können es jetzt schon so formulieren: Johannes der Täufer war der neutestamentliche Hinweis auf Jesus und Simson ist der alttestamentliche Hinweis auf Jesus, weil beide von Mutterleibe an Geweihte des Herrn waren. Simson ist ein Hinweis auf Jesus, denn in Richter 13, Vers 5 heißt es: Er wird anfangen, Israel zu retten aus der Hand der Philister. Jesus war der Vollender der Erlösung. Auch Jesus war angekündigt als der Erlöser seines Volkes und als der Erretter von Feinden. Im Lobgesang des Zacharias wird uns diese Parallele so recht deutlich. In Lukas 1, Vers 68 und folgende heißt es: Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk und hat uns aufgerichtet eine Macht des Heils im Hause seines Dieners David, dass er uns errette von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen. Wir sehen, dass sich die Ankündigungen sehr stark ähneln. Auch Simson wird durch seine besondere Kraft ausgezeichnet, denn Simson errettet aus der Hand der Philister. Damals waren die Feinde Israels die Philister gewesen. Hören wir jetzt einmal auf den Bibeltext aus Richter 13 von Vers 9 an auszugsweise. Und Gott erhörte Manoach und der Engel Gottes kam wieder zu der Frau. Sie saß aber auf dem Felde und ihr Mann Manoach war nicht dabei. Da lief sie eilends und sagte es ihrem Mann und sprach zu ihm: Siehe, der Mann ist mir erschienen, der heute Nacht zu mir kam. Manoach machte sich auf und ging hinter seiner Frau her und kam zu dem Mann und sprach zu ihm: Bist du der Mann, der mit der Frau geredet hat? Er sprach: Ja. Manoach sprach zu dem Engel des Herrn: Wir möchten dich gern hier behalten und dir ein Ziegenböcklein zurichten. Aber der Engel des Herrn antwortete Manoach: Wenn du mich auch hier hältst, so esse ich doch nicht von deiner Speise. Willst du aber dem Herrn ein Brandopfer bringen, so kannst du es opfern. Manoach aber wusste nicht, dass es der Engel des Herrn war. Und Manoach sprach zu dem Engel des Herrn: Wie heißt du? Denn wir wollen dich ehren, wenn es eintrifft, was du uns gesagt hast. Aber der Engel des Herrn sprach zu ihm: Warum fragst du mich nach meinem Namen, der doch geheimnisvoll ist? In einer Elternübersetzung heißt es: Der doch wundersam ist. Mein Name ist wundersam. Wenn hier von dem Engel des Herrn die Rede ist, dann ist das nicht irgendeiner der Boten des Herrn, die hier und da zu alttestamentlicher Zeit erscheinen und den Menschen eine Botschaft bringen. Es ist hier ein Größerer. Wer ist das, der hier der Frau erscheint? Es ist Jesus. Es ist der Sohn Gottes, der die Ankündigung des Simson hier vornimmt. Woran können wir das erkennen? Manoach bringt dem Engel des Herrn ein Opfer, und zwar ein blutiges Opfer. Das ist die höchste Form der Anbetung zu alttestamentlicher Zeit. Wenn es ein gewöhnlicher Engel gewesen wäre, dann hätte der Engel gesagt, bete mich nicht an. So wie das in Offenbarung 19, Vers 10 steht, wo dem Johannes auch ein Engel erscheint und wo Johannes niederfällt und den Engel anbeten will. Und das weist er sofort zurück und sagt, bete Gott an. Aber hier, Manoah erkennt, es ist der Engel des Herrn und dieser Engel lässt sich das Opfer gefallen. Und in Vers 22, da sagt Manoah selbst, wir haben Gott gesehen. Er hat es also richtig erkannt. Wir haben Gott gesehen, wir haben den Herrn gesehen, wir haben den Sohn Gottes gesehen. Und das war Jesus. Der Name ist noch nicht offenbart. Der Sohn Gottes, der auf diese Erde als Mensch kam, als die Zeit erfüllt war, kam je und dann, auch zu alttestamentlicher Zeit, und ist dort den Menschen erschienen. Nächstes Argument, als Manoah nach dem Namen des Engels fragt, bekommt er die Antwort, mein Name ist doch wundersam. Hier sehen wir die Parallele zu Jesaja 9, Vers 5, wo es heißt, und dort wird Jesus prophetisch vorgestellt als der kommende Herr und Heiland der Welt. Da heißt es, er heißt wunderbar, Rat, Kraft, Held, ewig Vater, Friedefürst. Sein Name also ist wunderbar. Und so stellt sich der Engel hier vor. Und so sehen wir jetzt, dass derjenige, der diese Geburtsankündigung vornimmt, dass das Jesus ist. Wir merken also, dass wir, wenn wir die Geschichte deuten, immer wieder andere Passagen der Bibel hinzunehmen müssen. Richter 13 heißt es dann, Vers 24 und 25, und die Frau gebar einen Sohn und nannte ihn Simson. Und der Knabe wuchs heran und der Herr segnete ihn. Und der Geist des Herrn fing an, ihm umzutreiben im Lager Dans und zwischen Zora und Eshtaol. Der hebräische Wortstamm dieses Namens Simson können wir übersetzen mit Sonne oder auch die kleine Sonne oder Sonnlein. Und wir wissen, die große Sonne, das ist Jesus. Jesus ist die Sonne der Gerechtigkeit. So lesen wir es in Malachi 3, Vers 20. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter euren Flügeln. Denn dieser Text weist hin ganz weit in die Zukunft auf die Wiederkunft Jesu, wo die Menschen versammelt sind und wo gesagt wird, euch soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit. Jesus ist die Sonne der Ewigkeit, die Sonne der Gerechtigkeit, die Sonne, die ewig scheint. Wenn diese Welt vergangen ist, dann wird auch diese Sonne, die uns hier und da scheint, heute Wolken verhangen, aber sonst sehen wir die Sonne und wir freuen uns über die Sonnenstrahlen. Diese Sonne ist Bestandteil der Schöpfung und dieser Teil der Schöpfung wird vergehen, wie das ganze Universum. Aber Jesus, die ewige Sonne, wird bleiben. Er ist die Sonne der Gerechtigkeit und er wird in Ewigkeit scheinen. Aber hier zu alttestamentlicher Zeit wird die kleine Sonne angekündigt, also die hinweisende Sonne auf Jesus. Schauen wir uns weitere Texte an aus dem Richterbuch. Wir kommen jetzt zu dem Kampf mit dem Löwen. In Richter 14, die Verse 5 und 6. Und sie kamen an die Weinberge von Timna. Siehe, da kam ein junger Löwe brüllend ihm entgegen. Und der Geist des Herrn geriet über ihn und er zerriss ihn, wie man ein Böcklein zerreißt und hatte doch gar nichts in seiner Hand. Er sagte aber seinem Vater und seiner Mutter nicht, was er getan hatte. Es gehört zu den ersten Taten des Simsons, dass er mit dem Löwen kämpft. Der Löwe ist ein mächtiges und kraftvolles Tier. Darum nennen wir ihn ja auch den König der Tiere. Und die Bibel berichtet uns nur noch von zwei weiteren Männern, die mit dem Löwen gekämpft haben. Das war David und einer seiner Getreuen, Benaja. Es gab mal so eine Filmserie, die hieß Daktari. Und in dieser Serie, da spielt auch sein Löwe mit. Aber das war so ein ganz alter Klepper, möchte ich mal sagen, der war schon halt fast blind und der konnte keinem mehr was antun. Aber so einer war das nicht, sondern hier wird ausdrücklich gesagt, es war ein junger Löwe, also ein Löwe im Vollbesitz seiner Kräfte. Ein angriffslustiges Tier und wo sich irgendetwas zeigt, da geht er los auf Beute. Und jetzt auf einmal steht der Simson diesem Löwen gegenüber. Was macht der Simson? Er guckt vielleicht, wo ist der nächste Baum, so hochspringen kann, flüchten kann? Nein, überhaupt nicht. Der Simson geht schnurstracks auf den Löwen zu und was macht er? Mit seinen Händen packt er ihn und er zerreißt ihn einfach. Da bleibt nichts mehr übrig von dem Löwen. Der hat vielleicht noch einmal aufgeknurrt und dann war Schluss. Eine unvorstellbare Kraft hat dieser Mann, dass er einen Löwen zerreißen kann. Aber die Bibel zeigt uns auch nicht in eigener Kraft, sondern der Geist des Herrn geriet über ihn. Und in der Kraft Gottes war es ihm möglich, den Löwen zu zerreißen. Im Neuen Testament wird uns berichtet, dass der Teufel auch umhergeht, in diesem Bild, wie ein brüllender Löwe. Und was macht er? Er will verschlingen, wen er verschlingen kann. Was müssen wir tun? Und das lernen wir hier an der Simson-Geschichte. Nicht fliehen. Das ist das Schlimmste, was man tun kann, wenn man vor dem Teufel flieht. Das ist das Schlimmste, was man tut. Dann läuft er nur noch hinterher und packt ein. Sondern wie hier drauf zugehen. Und die Bibel sagt uns auch, wie wir das tun. Kämpfe den Kampf des Glaubens. Damit kann der Teufel nichts anfangen. Wenn wir im Glauben kämpfen und stark sind im Glauben, kann der Teufel uns überhaupt nichts anhaben. Ich höre manchmal Leute, die sagen so, oh, da hat mich der Teufel wieder gepackt. Ich sage, meine Güte, wie verhaltet ihr euch denn gegenüber dem Teufel? Man kann doch nur angreifen. Und Gott hat uns eine gute Waffenrüstung gegeben. Den Schild des Glaubens, den Helm des Heils, das Schwert des Geistes, das Wort Gottes. Damit müssen wir natürlich umgehen können. Wir müssen kämpfen können mit den Dingen. Mit dem Wort Gottes können wir nur kämpfen, wenn wir es kennen, wenn wir es wirklich lesen. Das ist wichtig, dass wir die Werkzeuge, mit denen wir den Kampf bestehen, dass wir sie gut kennen. Wir müssen das Heil haben und uns gewiss sein dieses Heils. Ich treffe immer wieder Menschen, die sagen mir, ja, ich bin katholisch oder ich bin evangelisch oder was sie alles mir erzählen, was sie sind. Und dann frage ich sie, ich sage, wissen Sie denn, dass Sie in den Himmel kommen? Dann sagen sie, das kann man doch gar nicht wissen. Woher soll man das wissen? Na, ich sage, das ist aber schlimm. Das ist aber schlimm. Ich sage, ich weiß doch ganz genau, ob ich verheiratet bin oder nicht. Da muss ich nicht jeden Morgen nachdenken, mal überlegen, wie war das eigentlich? Gestern war ich noch verheiratet, bin ich heute wieder oder nicht? Das weiß ich doch genau. Und das wissen, wenn wir das schon wissen, dass wir verheiratet sind oder nicht, wie viel mehr müssen wir wissen, ob wir in den Himmel kommen? Das ist ja die wichtigste Frage, die es überhaupt gibt. Das müssen wir ganz genau wissen. Da müssen wir sicher sein. Da müssen wir topfit sein, möchte ich mal sagen. Und wenn Menschen heute hier sind, die sagen, das weiß ich nicht genau, dann kann ich nur sagen, das ist schlimm. Aber so schlimm auch nicht. Wir können uns hinkehren zu Jesus und können uns des Heils gewiss sein. Und da merken wir, das nennt uns die Bibel als ein Werkzeug gegen den Teufel. Wenn wir unseres Heils gewiss sind, hundertprozentig, ich muss hundertprozentig wissen, dass ich gerettet bin, dann kann uns kein Teufel was anhaben. Und wir müssen die Bibel kennen, in- und auswendig, und dass wir daran lesen und dass wir uns darin zurechtfinden und damit die Situation dieser Welt beurteilen können. Und darum steht, widerstehet dem Teufel, so flieht er von euch, und naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Was wollen wir heute tun? Wir wollen uns zu Gott nahen. Dann kann der Teufel uns absolut nichts anhaben. Aber wenn wir das nicht tun, wenn wir keine Gottesfurcht haben, dann hat der Teufel ein leichtes Spiel mit uns. Und ich habe große Sorge um unser deutsches Volk, weil wir weitgehend gottlos geworden sind und gottlose Gesetze machen, wie Homo-Ehe und Erlaubnis der Abtreibung, wo wir jedes Jahr eine, man kann sagen, fast eine Menschheit dahinraffen. So viele wie Bremen Einwohner hat, wird pro Jahr ermordet. Der Teufel hat leichtes Spiel, wenn wir nicht von der Bibel herkommen, wenn wir nicht gerüstet sind vom Worte Gottes. Dann kann er uns packen, als Volk, als Einzelne, das ist die Tragik. Aber wenn wir zurückkommen zu Gott und stark werden in seinem Wort und in dem Heil, das er uns zugesprochen hat, wenn wir uns entschieden haben für Jesus und mit ihm gehen, kann uns nichts passieren. Auch was am Ende der Weltgeschichte sein wird, wo alles anfängt zu wackeln, das werden wir vielleicht noch erleben, denn der Herr kommt bald. Er hat uns gesagt, dann fängt das alles an zu zittern, dann fangen die Kräfte des Himmels an, sich zu bewegen. Die Erde fängt an zu schaukeln und zu taumeln. Das ist nicht nur ein Erdbeben, da wackelt alles. Die Wände wackeln, alles wackelt. Da wird den Leuten bange sein. Aber wenn wir von Jesus herkommen, macht uns das gar nichts aus. Wir wissen das, dass das die Wehen sind, dass das sich so ankündigt. Wenn der Herr kommen wird, dann fängt das mal so ein bisschen an zu wackeln. Und der Herr hat gesagt, wenn das geschehen wird, dann freut euch. Denn jetzt ist eure Erlösung nah. Es hat sich gelohnt zu glauben. Es hat sich gelohnt, den Weg mit diesem Herrn zu gehen. Es hat sich gelohnt, dem Teufel zu widerstehen und mit der Waffenrüstung Gottes zu kämpfen. Hat ja letztlich der Simson auch gemacht. Er hat ja in der Kraft Gottes gekämpft, nicht mit seinen Muskeln, sondern der Geist des Herrn kam über ihn und dann zerriss er so einen Löwen. Gar keine Frage. Und das wird uns hier so deutlich gemacht an diesem Text. Als ich in Südafrika war, da habe ich mit einem Mann gesprochen und er hat mir eine Löwengeschichte erzählt, die er selbst erlebt hat. Sie waren mit einer Gruppe dort rausgefahren in die Steppe, zu einer Freizeit. Ist ja spannend, nicht wahr, so eine Freizeit in der Steppe zu machen, wo die wilden Tiere sind, wo die Giraffen sind und die Zebras und die Löwen und alles, was da so gibt, nicht wahr, mittendrin, da ist kein Zaun, mittendrin waren die da mit ihrem VW-Bus, haben da dann da übernachtet auch und so weiter. Und am Abend auf einmal sagen sie, die Sonne scheint gerade schön, wir haben einen wunderbaren Sonnenuntergang und jetzt werden wir einmal noch rausgehen in die Steppe und da sind jetzt die Gnus und all die Tiere dort versammelt und wir werden mal schöne Farbaufnahmen machen. Und sie gehen dorthin mit den Frauen und mit den Kindern, machen ihre Aufnahmen und dann kommen sie zurück. Was sehen sie? Da kommt ein Löwe auf sie zu. Ja, nun ist aber Holland in Not, oder? Was machen sie? Man kann sich gegenüber dem Löwen richtig und falsch verhalten. Die falsche Verhaltensweise ist, dass man flieht. Wenn man sich umdreht und wegläuft, dann kann man ja mal probieren, wer schneller ist. Das sind nur 5-6 Meter. Dann setzt der Löwe zum Sprung an und er hat uns im Nacken. Ein gutes Frühstück. Das wollen wir ja nicht. Und diese Leute, nicht wahr? Sie haben sich richtig verhalten gegenüber dem Löwen. Was macht man oft mit dem Löwen? Man widersteht ihm. Man geht auf ihn zu. Nicht? Auf den Löwen zugehen, wie geht das? Was haben die gemacht? Die haben sich sofort formiert, die Männer vorweg, die Kinder in die Mitte genommen und hinten die Frauen. Was haben die Frauen gemacht? Sie haben Jesuslieder gesungen. Hat der Löwe noch nie gehört. Noch nie. Er hat noch nie ein Heilslied gehört. Das hat er gehört. Und die Männer vorweg auf den Löwen zu. Der Löwe denkt, was ist nun los? Habe ich noch nie erlebt. Ich habe noch nie in meinem Leben erlebt, dass irgendein Lebewesen auf mich zukommt. Das kennt er nicht. Der kennt nur die eine Situation, dass die Leute weglaufen. Oder die Tiere. Alles flieht vor dem Löwen. Ja, und die nicht. Als Gruppe geschlossen marschieren sie auf den Löwen zu. Noch singend, betend. Was macht der Löwe? Er springt sofort in den Busch. Weg ist er. Nicht? Das kennt er nicht. Widersteht dem Löwen. Das ist die einzig richtige Verhaltensweise. Eine andere Geschichte ist mir in Namibia erzählt. Mal so zur Auflockerung auch da, was dort geschieht. Namibia ist weitgehend Wüste und die Farmen sind sehr groß. Eine Farm hat etwa 9000 Hektar. So viel muss man dort haben in der Wüste, wo nur ab und zu das Gras wächst, damit dort also auch das Vieh noch überleben kann, auch in einer Dürrezeit, dass sie dann die trockenen Halme dort noch haben. Und diese Farmer sind natürlich, können wir uns vorstellen, nicht so Leute wie die so am Schreibtisch sitzen und von morgens bis abends vielleicht einen Bleistift spitzen und mal telefonieren, sondern das sind harte Burschen. Nicht? Das sind, die sind braun gebrannt von der Sonne, gegerbte Haut, möchte ich fast sagen. Das sind kräftige Kerle, nicht wahr, diese Farmer dort. Das muss man schon so sein, weil das Leben sehr hart ist. Und jetzt ist einer dieser Farmer unterwegs in seiner Farm, wo es auch wilde Tiere gibt, natürlich. Und da kommt ein Leopard auf ihn zu. Naja, der hatte vielleicht auch gerade noch nicht gefrühstückt. Und da dachte er, na, der Farmer, das wird ein guter Happen sein. Und er macht natürlich Folgendes, er geht auf den Farmer zu. Er muss gar nicht laufen, weil er sagt, er kann sowieso nicht weglaufen. Den habe ich sowieso hier, ganz sicher. Der Farmer hat weder ein Gewehr bei sich, noch eine Eisenstange, noch einen Stein, gar nichts. Was macht er? Er sagt sich, weglaufen ist zwecklos. Was tut er? Er geht auf den Leoparden zu, er nimmt seine Faust, die ballt er zusammen, der Leopard knurrt schon, reißt sein Maul auf und der schiebt ihm die geballte Faust bis tief in den Rachen hinein. Was passiert jetzt? Der Leopard kriegt keine Luft mehr. Und er lässt die Hand so lange drin, bis er erstickt ist. Wer hat gewonnen? Der Farmer. Wir sehen, das Leben ist manchmal hart, aber man muss sich richtig verhalten. Und so sehen wir hier, der Simson, der verhält sich richtig. Er geht auf den Löwen zu, in der Kraft Gottes zerreißt er den. Einfach so, mir nichts, dir nichts. Lesen wir weiter, was mit Simson geschieht. Der Simson ist nicht nur ein starker Mann, so ein Glaubensheld. Die Bibel verschweigt uns auch seine Schwächen nicht. Er wurde auch schwach. Und davon lesen wir in Richter 14 die Verse 1 bis 4 und Vers 10. Simson ging hinab nach Timna und sah ein Mädchen in Timna unter den Töchtern der Philister. Und als er heraufkam, sagte er es seinem Vater und seiner Mutter und sprach, ich habe ein Mädchen gesehen in Timna unter den Töchtern der Philister. Nehmt mir nun diese zur Frau. Sein Vater und seine Mutter sprachen zu ihm, ist denn nun kein Mädchen unter den Töchtern und Brüdern in deinem ganzen Volk, dass du hingehst und willst eine Frau nehmen von den Philistern, die unbeschnitten sind? Simson sprach zu seinem Vater, nimm mir diese Frau, denn sie gefällt meinen Augen. Aber sein Vater und seine Mutter wussten nicht, dass es vom Herrn kam, denn er suchte einen Anlass gegen die Philister. Die Philister aber herrschten zu der Zeit über Israel. Und als sein Vater hinkam zu dem Mädchen, machte Simson dort ein Hochzeitsgelage, wie es die jungen Leute zu tun pflegen. Simson lässt sich nicht beirren. Er hat sich verliebt in dieses Mädchen. Und wie weit geht diese Liebe bei ihm? Sie geht so weit, das Auge reicht, mehr nicht. Er sieht sich dieses Philistermädchen an und sie muss offenbar sehr schön gewesen sein. Und dann sagt er, sie gefällt meinen Augen. Die Bibel sagt uns aber, das ist zu wenig. Und darum steht im Hohelied geschrieben, ich suchte, den meine Seele liebte. Die Bibel gibt eine Empfehlung, die ist kurz und knapp. Ihr jungen Leute, wenn ihr heiraten wollt, sucht euch jemanden aus dem Volke Gottes, das können wir daraus lernen, und sucht euch jemanden, wo nicht nur das Auge zusagt, sondern wo die Seele zusagt. Und wo wir sagen, ich suchte den, den meine Seele liebt. So macht's die Bibel. Wir merken, die Bibel geht immer in die Tiefe. Die Bibel blickt tiefer. Die Bibel zeigt uns mehr als das, was wir vor Augen sehen. Der starke Löwe konnte dem Simson überhaupt nichts anhaben. Aber der Blick zu den schönen Frauen wurde ihm zum Verhängnis. In Richter 14 lesen wir nun von dem ersten Problem, das nun auftaucht, als er dieses Mädchen gegen den Rat der Eltern geheiratet hat. Denn die Eltern hatten gesagt, eure Töchter sollt ihr nicht geben ihren Söhnen und ihre Töchter sollt ihr nicht nehmen für eure Söhne, denn sie werden eure Söhne mir abtrünnig machen. So steht es im 5. Buch Mose, Kapitel 7, Vers 3. Das ist die Empfehlung Gottes. Nehmt euch Ehepartner aus dem Reiche Gottes. Menschen, die auch an den Herrn glauben. Das ist die erste Voraussetzung. Damit ist noch nicht alles gesagt. Manchmal sagen Leute, Hauptsache der andere glaubt auch. Das ist zu wenig. Die Bibel sagt, ich suchte, den meine Seele liebt. Wo der ganze Mensch den anderen Menschen ganz liebt. Mit seinen Schwächen, mit allem. Wo man sich unterhalten kann, wo man das Leben wirklich teilen kann. Ich staune immer, wie die Bibel in wenigen Sätzen uns sagt, wie wir einen Ehepartner finden können. Wir müssen nicht die dicken Bücher lesen, 28 Bücher oder was weiß ich. Es genügt, wenige Ratschläge zu befolgen und es wird uns gut ergehen. Aber jetzt das erste Problem, das da gleich auftaucht. Richter 14, Vers 18 und folgende. Simson aber sprach zu ihnen, also zu den Philistern, wenn ihr nicht mit meinem Kalb gepflügt hättet, so hättet ihr mein Rätsel nicht getroffen. Und der Geist des Herrn geriet über ihn, und er ging hinab nach Askalon und erschlug 30 Mann unter ihnen und nahm ihre Gewänder und gab Feierkleider denen, die das Rätsel erraten hatten. Und sein Zorn entbrannte, und er ging hinauf in seines Vaters Haus. Aber Simsons Frau wurde seinem Gesellen gegeben, der sein Brautführer gewesen war. Simson hatte den Leuten ein Rätsel aufgegeben. Aber diese Frau hat es verraten. Und sie hatten gewettet gegen 30 Kleider. Durch den Verrat musste er die nun herbeischaffen. Wir sehen, schon auf der Hochzeit geht es mit den Problemen los. Und darum die Warnung noch einmal ausgesprochen. Ihr jungen Leute, sucht euch Ehepartner, die an den Herrn glauben und die ihr von ganzem Herzen lieb habt. Wir kommen zu einer weiteren Geschichte, die uns berichtet wird von Simson, und zwar in der Steinkluft zu Etam. Richter 15 von Vers 8 an. Und Simson zog hinab und wohnte in der Steinkluft, in der Felsenkluft zu Etam. Da zogen die Philister hinauf und lagerten sich in Juda und breiteten sich aus bei Lehi. Aber die von Juda sprachen, warum seid ihr gegen uns heraufgezogen? Sie antworteten, wir sind heraufgekommen, Simson zu binden, dass wir ihm tun, wie er uns getan hat. Da zogen 3000 Mann von Juda hinab in die Steinkluft zu Etam und sprachen zu Simson, weißt du nicht, dass die Philister über uns herrschen? Warum hast du uns denn das angetan? Er sprach zu ihnen, wie sie mir getan haben, so habe ich ihnen wieder getan. Wir sind herabgekommen, dich zu binden und in die Hände der Philister zu geben. Simson sprach zu ihnen, so schwört mir, dass ihr selber mir nichts antun wollt. Sie antworteten ihm, nein, sondern wir wollen dich nur binden und in ihre Hände geben und wollen dich nicht töten. Und sie banden ihn mit zwei neuen Stricken und führten ihn aus der Steinkluft hinaus. Und als er nach Lehi kam, jauchzten die Philister ihm entgegen. Aber der Geist des Herrn geriet über ihn und die Stricke in seinen Armen wurden wie Fäden, die das Feuer versenkt hat, sodass die Fesseln an seinen Händen zerschmolzen. Und er fand einen frischen Eselskinnbacken, da streckte er seine Hand aus und nahm ihn und erschlug damit 1000 Mann. Der Herr hatte sich den Simson erweckt, damit er sein Volk erlösen sollte von der Herrschaft der Philister, von der Knechtschaft unter den Philistern. Aber wir sehen hier an dieser Geschichte, Simson steht ganz alleine da. Ja, sogar sein eigenes Volk haben ihn gebunden und den Philistern übergeben. Er blieb allein. Es ging ihm so wie Elia einst am Horeb oder auch wie Mose, ja auch wie Jesus. Jesus blieb ganz allein in der Stunde der Not. Im Garten Gethsemane, in der entscheidenden Stunde, wo Jesus dann an das Kreuz geht und die Erlösung der Menschen bewirkt und er zu den Jüngern gesagt hat, wachet mit mir und betet, da schliefen die einfach weg. Seine Leute ließen ihn allein. Er blieb ganz allein. Und da sehen wir, auch hier haben wir wieder einen Hinweis auf Jesus. Dieser Simson, der von Gott berufen war, ein Geweihter des Herrn, jetzt im Kampf gegen die Feinde steht er ganz allein. Das geschieht hin und wieder im Reiche Gottes. Da wird gekämpft für eine Sache, damit Menschen gewonnen werden, und dann auf einmal ist das Volk Gottes dagegen. Oder diejenigen, die sich zum Volk Gottes bekennen. Wir hatten in Braunschweig eine Evangelisation in der Stadthalle mit Wilhelm Pahls und wir haben viel Werbung getrieben. Und dann auf einmal sehen wir, in der Zeitung steht ein langer Artikel, ein Leserbrief. Von wem? Von einem Pastor. Und er schreibt einen langen Artikel gegen die Evangelisation. Na, da frage ich mich, was ist denn das für ein Mann? Wofür kriegt denn der sein Geld, wenn er Theologe ist? Er soll doch das Heil predigen. Jetzt geschieht das, jetzt wird das Heil verkündigt und er schreibt in der Zeitung dagegen. Das ist tragisch, das ist schlimm. In meinen Augen und in den Augen der Bibel sind das auch keine Christen, auch wenn sie sich Pastoren nennen. Wer sich gegen das Evangelium wendet, ist kein Christ. Und wenn er sich tausendmal Pastor oder Priester oder sonst wie nennt, sondern das Markenzeichen eines Christen ist, dass er dem Worte Gottes glaubt und dass er mithilft, damit andere zum Glauben kommen. Dass wir andere einladen, im Gespräch mit ihnen sind und ihnen helfen, Steine aus dem Weg zu räumen, damit ihnen der Weg des Glaubens geöffnet wird. Aber nicht so etwas. Und so etwas erlebt nun hier auch der Simson. Die waren in großer Zahl da, die sollten eigentlich ihm beistehen, aber Simson bleibt allein. Aber es heißt hier wunderbar, der Geist des Herrn geriet über ihn und die Stricke an seinen Armen wurden wie Fäden, die das Feuer versenkt. Da hatten sie ihm dicke Stricke umgelegt. Jetzt kommt die Kraft des Herrn über ihn und er zerreißt es im Nu. Wir merken, die Kraft des Herrn ist unvorstellbar groß. Das mögen noch so dicke Seile gewesen sein. Hätte man vielleicht verwenden können im Hamburger Hafen, um große Schiffe zu verteuen. Das wäre gar keine Frage gewesen für den Simson. Wenn die Kraft des Herrn über ihn kommt, dann ist das alles wie versenktes Papier, so netzt es auseinander. Und so erleben wir es auch hier. Und jetzt steht dieser Mann ganz alleine gegenüber den Philistern. Und die kommen dort und die wollen natürlich den Simson umlegen. Denn den sehen den als Feind. Und was macht der Simson? Er hat keine Waffe, der hat gar nichts. Überhaupt nichts. Noch nicht mal eine Steinschleuder. Überhaupt nichts hat er. Kein Werkzeug. Und dann sitzt er da, vielleicht in der Wüste, davor der Steinkluft zu Etam. Dort findet er noch so einen alten Eselskinnbacken. Ja, stell mir vor, durch die Wüste ist mal eine Karawane gezogen und dann so ein Esel, der ist dort verendet in der Wüste. Alles verfault, die Geier waren noch gekommen und jetzt liegt da noch so ein Eselskinnbacken. Und der nimmt sich dieses Ding und das ist sein Werkzeug. Da würde ein Soldat doch nur was tun. Da kann man nur drüber lachen. So lächerlich. Wie kann man mit Eselskinnbacken kämpfen? Die anderen waren doch bewaffnet. Die hatten Speer und alles Mögliche hatten die mit. Und der mit so einem Eselskinnbacken. Ist das nicht genau unsere Situation, in der wir stehen? Wenn wir kämpfen mit dem Worte Gottes, wo andere drüber lachen? Wie kann man mit so einem alten Buch, ein paar tausend Jahre alt, wie kann man damit umgehen? Wird manch einer sagen. Wir leben doch im aufgeklärten 21. Jahrhundert. Und da sind diese Leute, die kämpfen mit dem Wort Gottes. Genau richtig, genau richtig. Da liegt die Kraft drin. Das ist die einzige Kraft, die drin steckt. Und so auch, der Geist des Herrn ist mit dem Simson und mit diesem Eselskinnbacken. Da nimmt er sich 1000 Mann vor. Na, keine Frage. Wenn wir uns das mal plastisch vorstellen, wie das gelaufen ist. Wir müssen uns mal diese Geschichte auch vorstellen. Wie war das eigentlich? Waren die angetreten, alle in Reihe und Glied, 1000 Leute hintereinander, eine lange Schlange, und haben gewartet, dass der Simson die erschlägt? Na, bestimmt nicht. Sondern die waren auf ihn zugekommen. Und der Simson packt sie einen nach dem anderen. Stellen wir das so vor, er packt ihn am Schlawittchen, zack, mit dem Eselskinnbacken einmal drauf, da liegt er. Die Feinde liegen da nieder. Nicht? Kommt der Nächste, genauso. Und der andere kommt von hinten, den nimmt er mit der anderen Hand schon. Zieht ihn von vorne, nicht wahr? Ein Schlag Eselskinnbacken, ist erledigt. Die Feinde Gottes müssen jämmerlich sterben. Vielleicht kamen die auch in Gruppen, nicht? 10 Mann, hat er sich gleich so genommen. Und der nächste Gruppe, wie die auch da kamen, die waren bestimmt nicht angetreten. Die haben alles versucht, jede List, die Feinde. Von hinten, von der Seite, wie auch immer. Aber er behielt die Übersicht und hier steht, 1000 Mann einfach dort zu Fall gebracht. Die Macht ist über ihn. Er kämpft gegen die Feinde Gottes. So war es ja auch bei dem David gewesen, als er mit dem Goliath kämpft. Der Goliath war ein Riese, der war ausgebildet als Soldat, der war gepanzert von oben bis unten, nicht wahr? Ein Mann, der zu Felde ziehen konnte und der nur sagen konnte, ich bin so stark, da kommt keiner gegen an. Und der David, so ein kleiner Kerl, stell mir vor, nicht wahr? Der sagt, ich werde gegen den Mann kämpfen. Warum kämpft er gegen den Goliath? Weil er mit Gott kämpfte. Er wusste, Gott ist auf seiner Seite. Und der Goliath ist ein Feind Gottes. Er höhnt das Volk, gegen das Volk Israel. Und damit höhnt er gegen Gott. Und damit hat er schon verloren. Wer gegen Gott ist, hat damit schon verloren. Von vornherein. Und er mag in diesem Leben vielleicht ein gutes Leben haben, mag 7 Villen haben und 6 Segelboote. Aber wenn er gegen Gott ist, hat er schon verloren. Im Tode erwischt ihn das Gericht Gottes und er geht in Ewigkeit verloren. Und darum rufen wir alle, die gegen Gott sind, die noch nicht auf seiner Seite stehen, kommt, lasst euch rufen zu diesem starken Herrn, der euch die Ewigkeit geben will, der euch reich machen will. Darum rufen wir. Es lohnt sich mit ihm. Und dieser David, was macht er? Der hat so eine kleine Steinschleuder, ich stelle mir vor, so ein Stückchen Leder und Bindfaden dran. Also keine Kimme und kein Korn zum Ziehen, gar nichts. Nimmt einen Stein, legt einen Stein rein, fuddelt ein bisschen in der Luft rum. Was macht er? Der geht ab. Und dieser riesige Goliath da kriegt es genau an die Stelle am Kopf, wo er verletzlich ist, fällt sofort um und ist tot. Ja, wie macht das? Wie geht das? Wie konnte der da zielen? Na, stell mir das so vor. Der David, der hätte den Stein auch nach hinten schicken können. Würden Physiker gleich kommen, ja, die Wurfparabel berechnen. Hier ist nichts mit Wurfparabel zu berechnen. Hier ist Gott der Lenkende. Und egal, wie der das Ding losschießt, er trifft immer. Wenn Karl May schon um die Ecke schießen kann, wie viel mehr ein Mann Gottes? Ist doch klar. So sehen wir das hier bei David und Goliath. Und hier auch bei Simson. Mit Gott kämpft er und siegt. In Richter 16 wird uns berichtet von seinem Fall. Der Glaubensheld Simson wird auch in seiner Schwachheit geschildert. Richter 16, Verse 4 bis 6. Danach gewann er ein Mädchen lieb im Tal Sorek, die hieß Delila. Zu der kamen die Fürsten der Philister und sprachen zu ihr, überrede ihn doch und sieh, wodurch er so große Kraft hat und womit wir ihn überwältigen können. Dass wir ihn binden und bezwingen, so wollen wir dir ein jeder 1100 Silberstücke geben. Und Delila sprach zu Simson, sage mir doch, worin deine große Kraft liegt, womit man dich binden muss, um dich zu bezwingen. Simson war ein Geweihter Gottes, aber die Bibel verschweigt uns seine Schwäche nicht. Wir sehen, seine Schwäche war bei den schönen Frauen. Seine Augen werden ihm nun zum Fallstrick. Er geht zu einer Hure und danach gerät er an eine ganz fürchterliche Frau, die Delila. Diese Geschichte aus der Bibel ist oft verfilmt worden. Filmemacher haben diese Geschichte aufgegriffen und haben Filme gedreht. Aber diese Delila wird dort als eine besonders edle Frau geschildert. Wir sehen, wie die biblischen Geschichten entstellt werden und verdreht werden. Aber das ist eine Verkennung der Bibel, denn diese Frau, diese Delila, ist, ich will es mal so sagen, ein verwerfliches Luder. Sie hat die eine einzige Absicht, den Simson zu beseitigen. Und da fragt sie ihn aus und sagt, worin hast du eigentlich deine Kraft? Wir merken, du hast eine unbändige Kraft, egal was da ist, du zerreißt Stricke, nicht wahr? Du machst alle Dinge. Und worin liegt das eigentlich, dass du das tun kannst? Wir sehen, diese Frage, worin hast du deine Kraft? Dieses Ansinnen hatten auch die hohen Priester und Ältesten, als sie zu Jesus kamen. In Matthäus 21, Vers 23 lesen wir, wo sie ihn fragen, aus welcher Vollmacht tust du das? Und wer hat dir diese Vollmacht gegeben? Sie haben gesehen, wie Jesus Naturgewalten bewältigt, wie Jesus Tote auferwecken kann, wie er jede Krankheit heilt. Und so stellten sie die Frage, wo hast du diese Kraft her? Wer bist du eigentlich? Wer hat dir eigentlich diese Macht gegeben? Wenn Jesus auch versucht wurde, er widerstand immer. Er blieb ohne Sünde. In jeder Situation lebte Jesus ohne Sünde. Simson wurde von der Dalila versucht und er spielt mit der Sünde. Er geht auf die List der Dalila ein. In Richter 16, Vers 7 lesen wir, Simson sprach zu ihr, wenn man dich bände mit 7 Seilen von frischem Bast, die noch nicht getrocknet sind, so würde ich schwach und wäre wie ein anderer Mensch. Merken wir, dieses Spiel, das er macht mit der Sünde, das will ich mal probieren und dann werde ich ihr zeigen, wie das geht. Und darum steht in Richter 16, 3-mal macht er dieses Spiel. Und dann fällt Simson um. Und da lesen wir, und er tat ihr sein ganzes Herz auf und sprach zu ihr, es ist nie ein Schermesser auf mein Haupt gekommen, denn ich bin ein Geweihter Gottes, von Mutterleibe an. Wenn ich geschoren würde, so wiche meine Kraft von mir, so dass ich schwach würde und wie alle anderen Menschen. Und sie ließ ihn einschlafen in ihrem Schoß und rief einen, der ihm die 7 Locken seines Hauptes abschnitt. Und sie fing an, ihn zu bezwingen, und da war seine Kraft gewichen. Da ergriffen ihn die Philister und stachen ihm die Augen aus, führten ihn hinab nach Gaza und legten ihn in Ketten, und er müsste die Mühle drehen im Gefängnis. Wir sehen, das Spiel der Sünde ist unvorstellbar gefährlich. Er macht das Spiel mit, wie Simson. Er gibt Preis, woher die Kraft kommt. Und die Feinde machen sich sofort dran. Das war ein Code, eine Vereinbarung zwischen Gott und Simson. So hatte das ja der Engel Gottes angekündigt. Jesus selbst hatte das angekündigt. Du bist ein Geweihter Gottes und nie soll ein Schermesser auf dein Haupt kommen. Das war eine ganz individuelle Vereinbarung. Und dieser Simson gibt das nun preis. Und nun geschieht das wie Esau, der seine Erstgeburt für ein Linsengericht verkauft, billig wegschmeißt. So tut er das auch. Und wir sehen, wie fing die Sünde bei Simson an? Womit? Mit den Augen. Mit den Augen begann seine Sünde. Und er führt das wird fortgeführt, die Sünde. Das war seine Schwäche. Die Sünde führt sich fort an den Augen. Und so werden ihm die Augen ausgestochen, nachdem seine Kraft gewichen war. Sie gefällt meinen Augen, hatte er gesagt, bei dem Heidenmädchen. Jetzt hat er keine Augen mehr. Sie sind ihm ausgestochen. Das ist Gericht Gottes, auch über einen Geweihten Gottes. Ist Simson nun endgültig verworfen? Ist er jetzt verloren? Das Gericht über Simson, so erfahren wir weiter im Text, ist nicht Verwerfung, sondern Züchtigung. Die Bibel sagt uns, welchen der Herr lieb hat, den züchtigt er. Das musste Simson in seinem Leben erfahren. Er war verstrickt in Sünde, aber auch das Gericht kam über ihn. Aber Gott gibt ihm Raum zur Buße. Welch eine Gnade, wenn Gott uns Raum zur Buße gibt, dass wir umkehren können. Und davon lesen wir jetzt in Richter 16, Vers 22. Aber das Haar seines Hauptes fing wieder an zu wachsen, nachdem es geschoren war. Als aber die Fürsten der Philister sich versammelten, um ihrem Gott Dagon ein großes Opfer darzubringen und ein Freudenfest zu feiern, sprachen sie, unser Gott hat uns unseren Feind Simson in unsere Hände gegeben. Als nun ihr Herz guter Dinge war, sprachen sie, lasst Simson holen, dass er vor uns seine Späße treibe. Da holten sie Simson aus dem Gefängnis und er trieb seine Späße vor ihnen. Und sie stellten ihn zwischen die Säulen. Als das Volk sah, das sah, lobten sie ihren Gott, denn sie sprachen, unser Gott hat uns unseren Feind in die Hände gegeben, der unser Land verwüstete und viele von ihnen erschlug. Simson aber sprach zu dem Knaben, der ihn an der Hand führte, lass mich los, dass ich nach den Säulen taste, auf denen das Haus steht, damit ich mich daran lehne. Das Haus aber war voller Männer und Frauen, es waren auch alle Fürsten der Philister da, und auf dem Dach waren etwa 3000 Männer und Frauen, die zusahen, wie Simson seine Späße trieb. Simson aber rief den Herrn an und sprach, Herr, Herr, denke an mich und gib mir Kraft, Gott, noch dies eine Mal, damit ich mich für meine beiden Augen einmal räche an den Philistern. Und er umfasste die zwei Mittelsäulen, auf denen das Haus ruhte, die eine mit seiner rechten und die andere mit seiner linken Hand, und stemmte sich gegen sie und sprach, ich will sterben mit den ich will sterben mit den Philistern. Und er neigte sich mit aller Kraft. Da fiel das Haus auf die Fürsten und auf alles Volk, das darin war, so dass es mehr Tote waren, die er durch seinen Tod tötete, als die er zu seinen Lebzeiten getötet hatte. Es ist eine wunderbare Botschaft der Bibel, Sünder dürfen umkehren. Simson war in Sünde gefallen, aber man kann umkehren. Im Tempel Dagons wird ein großes Götzenfest gefeiert. Die Philister feiern ein riesiges Fest zu Ehren ihres Gottes Dagon. Man holt Simson dazu als eine ganz besondere Attraktion. Und man sagt, hier, schaut euch an, diesen Simson, wir haben ihn gefangen, wir haben ihm die Augen ausgestochen. Und jetzt soll der uns mal hier noch ein paar Beiträge zur Unterhaltung geben. Er soll hier mal so ein paar Späße machen. Und sie sehen sich auf der Seite des Siegers. Aber das ist die Spitze gegen den lebendigen Gott. Das ist die Spitze gegen den Gott Israels. Das ist die Spitze gegen den Vater Jesu Christi. Und Simson weiß, dass der wahre Gott lebt. Und wer ihn anruft, den wird er erhören. Und darum betet Simson. Inmitten einer Situation, wo die Heiden Götzenopfer treiben und Götzen anbeten, inmitten einer solchen Situation ist er der Einzige, der den lebendigen Gott kennt und ruft ihn an. Herr, Herr, denke an mich und stärke mich, Gott. Inmitten einer verlorenen Welt betet Gott, betet jemand betet ein Mensch zu Gott. Ein Mensch tut Buße. Er wendet sich an den lebendigen Gott. Sollte das Gott wohl nicht erhören? Wenn jemand sich jetzt im Gebet an ihn wendet. Bemerkenswert ist, dass hier steht, Herr, denke an mich. Diese Formulierung kennen wir. Der Schächer am Kreuz hatte das auch gebetet zu Jesus. Er hatte gesagt, Herr, gedenke an mich, wenn du an dein Reich kommst. Und Jesus sagt ihm, inmitten einer gröhlenden Volksmenge, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Einer hat den Mut, unter so viel Gottlosigkeit und Frommen, die das Reich Gottes nicht sehen werden, die Schriftgelehrten, die dort waren, die aber doch nicht an ihn glaubten, an den Herrn Jesus. Da ruft einer, Herr, denke an mich. Und Jesus sagt ihm augenblicklich zu, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Du bist errettet. Das waren Betrüger, Gauner, Mörder vielleicht. Und dieser Mann wird gerettet von seiner Sünde und kommt in das ewige Leben. Und Simson betet, stärke mich doch noch einmal, einmal bitte, Herr, gib. Und dann geht er an diese Säulen heran, die Säulen, die tragend sind für die ganze Halle, wo 3000 allein auf dem Dach sind. Und hier erringt Simson im Tode den größten Sieg überhaupt, den er je gehabt hat. Er reißt die Säulen auseinander in der Kraft Gottes und eine riesige Stadthalle bricht in sich zusammen mit über 3000 Feinden. Es kracht in sich zusammen und sie sterben darunter. Aber er selbst auch. Und hier sehen wir, wie Simson ein Hinweis ist auf Jesus. Erneut wieder. Das können wir deutlich erkennen. Jesus erringt den größten Sieg der Weltgeschichte in dem Augenblick, als er stirbt. Als er ausspricht, es ist vollbracht. Da erringt er den größten Sieg über Hölle, Tod und Teufel. Alles ist besiegt. Alles. Alle Feinde Gottes sind besiegt. So wie dort in dem alttestamentlichen Hinweis, wo dort dieser Simson das alles zum Zusammenbrechen bringt. Jesus, der Vollender der Erlösung, er stirbt am Kreuz und errettet dadurch Millionen und Abermillionen von Menschen, von denen er wusste, dass sie einmal in diesem Leben sich bekehren werden, dass sie sich einmal hinwenden werden zu ihm und das ewige Leben haben. Der Jesus hätte vom Kreuz steigen können, er hatte die Macht dazu. Er hatte einen eigenen Willen, einen freien Willen. Als die Schmerzen unerträglich waren und die Last der Sünde unerträglich wurde für ihn am Kreuz, hätte er, wie es in einem Lied heißt, 1000 Engel rufen können und ihn vom Kreuz holen können. Aber er sah die Millionen von Menschen, die noch leben werden und die ohne ihn verloren gehen. Und er sah sie und in seiner Liebe hat er gesagt, ich halte durch. Ich werde den letzten Heller bezahlen. Die letzte Sünde wird bezahlt. Jede Lüge, jedes Verbrechen, jeden Mord, jede Hurerei, alles, was je Menschen tun können, jeden Hass, alles trage ich durch. Und jetzt, sagt er, jetzt könnt ihr kommen. Der Weg ist frei. Der Sieg ist errungen. Hölle, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Hast du nicht mehr. Verloren. Jesus hat den Sieg gebracht. Über die Hölle und über den Tod und über alle finsteren Mächte. Und darum ruft er uns und sagt, komm, lass auch du dich erretten. Dass du zur erlösten Schar gehörst. Zu der Schar, die ewig durchbricht. Die wirklich Ewigkeit hat. Und gehe dann hinaus in eine verlorene Welt, wo du bist. In eine gottlose Welt, in eine Umgebung. So wie das der Simson auch erlebt hat. In der Steinkluft zu Etam. Ganz alleine war er dann. Das kann uns so ergehen, dass wir ganz alleine sind. Irgendwo, vielleicht an einem Arbeitsplatz. Aber was macht's? Wir stehen da als Boten des lebendigen Gottes. Als Botschafter Jesu Christi statt. In einer verlorenen Welt. Ist das nicht eine großartige Position, die wir haben? Dass wir Botschafter sind. Botschafter des lebendigen Gottes. Hinausgehen können mit der Botschaft ganz alleine, wo wir sind, an einem Arbeitsplatz, in einer Nachbarschaft. Und dürfen das anderen bezeugen. Es gibt auch für dich Rettung. Du kannst auch kommen. Du musst nicht verloren gehen. Es ist einer da. Der hat alle Macht. Der hat den Sieg errungen. Über alle finsteren Mächte. Komm, lass dich erretten. Komme hin zu mir, dem lebendigen Gott, sagt Jesus. Komme, lass dich einladen. Und dieser Ruf, er geht auch heute. Ich kann mir vorstellen, dass manch einer an diesen Tagen überlegt hat, soll ich kommen, soll ich nicht kommen? Und dann siegte doch vielleicht die Feigheit. Heute nicht, morgen. Oder so vielleicht. Aber wie auch, ist egal wie. Wenn wir heute kommen, am letzten Tag dieser Veranstaltungsreihe, und sagen, hier bin ich, Herr. Ich habe mich so lange zurückgehalten. Ich habe es lange verstanden. Schon beim ersten Mal vielleicht. Ist mir alles klar geworden. Aber jetzt kommt der Durchbruch. Ich mache mich auf den Weg. Ich will nicht zu der verlorenen Menge gehören. Zu denen Jesus zurufen wird im Gericht. Geht von mir, ich kenne euch nicht. Kommt doch zu denen, denen er zurufen wird. Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters. Ererbet das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Habe ich für dich errungen. Komm, nimm das an. Als Geschenk brauchst du nichts mitzubringen. Unter dem Kreuz können wir doch nur unsere eigenen Lumpen abgeben. Alle unsere verdrehten Gedanken, alle unsere verdrehten Philosophien, alle unsere Vorstellungen, die wir haben, alle Hassgedanken, alles, was in unserem Leben ja vorkommt, wenn wir ehrlich sind, wenn die Helden der Bibel schon so bezeugt werden, dass sie keine sauberen Leute waren und die Sünde nicht verschwiegen wird. Gott kennt sowieso alle unsere Sünde. Er kennt unser Leben bis zum Letzten. Jede Minute unseres Lebens ist bei ihm offenbar. Und niemand wird mit seiner Sünde in das Tor eingehen, das zum Himmel führt. Niemand. Wir werden keine einzige Sünde durchbringen. Darum brauchen wir eine vollständige Vergebung. Aber das sage ich. Ich werde niemanden nach seiner Sünde fragen. Ich werde den Weg erklären, wie das hingeht, wie man durch das Tor der Ewigkeit durchgehen kann, wie man eingetragen wird im Buch des Lebens und dass du das ewige Leben ergreifst. Darauf kommt es an. Nimm das heute an. Und was erwartet dich, wenn du dann einmal in der Ewigkeit bist? Ich lese uns einen Vers aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 2. Und ich muss sagen, das ist mir so groß, dieses Wort. Man kann es kaum über die Lippen bringen, was dort steht. Das ist nicht zu fassen für uns Menschen. Da steht nämlich, meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir einmal sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein. Können wir das fassen? Dieser Jesus, der eine Welt erschaffen hat durch sein Allmachtswort, der auf seinen Befehl hin 10 hoch 25 Sterne schaffen kann. Und dann ist das da. Vollmacht ist das. Einer, der alle Macht hat, wie er selbst gesagt hat, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Alles hat er. Und er ist der Eigentümer des Reiches Gottes, ihm gehört alles. Und dann sagt er, ich lade euch ein, und wenn ihr dort angekommen seid, dann wird das offenbar sein, ihr werdet mir gleich sein. Was bedeutet das denn? Wenn Jesus der Schöpfer ist und wir ihm gleich sein werden, dann werden wir sehr kreativ sein. Dann werden wir Dinge schaffen können, die wir uns überhaupt nicht vorstellen konnten. Der Chor hat so schön gesungen, im Himmel wird auch gesungen. Dann werden wir schöne Lieder komponieren können. In himmlischer Sprache, die kennen wir noch gar nicht. Die wird der Herr uns aber schenken. Und dann werden wir vielleicht Gedichte schreiben. Hat mich sehr fasziniert, das Gedicht, was wir vorhin gehört haben. Wunderbar, in kurzer Form, das Heil so prägnant ausgedrückt. Großartig. Aber wenn ich mir vorstelle, was werden wir im Himmel können? Da werden wir die Vollmacht bekommen, die der Jesus hat, die Fähigkeiten, die er hat. Und wenn ich mir vorstelle, ich Mensch, wer bin ich? Geboren in einem kleinen Nest, dort oben in Nordostpreußen, existiert gar nicht mehr, ausgelöscht hier auf dieser Erde. Und dann sagt mir Jesus, wir werden ihm gleich sein. Ich kann das nicht fassen, das ist nicht zu begreifen. Das geht in meinen Kopf nicht rein, aber ich glaube es. Wenn der Herr das zusagt, dann wird das stimmen. Und stell dir vor, dazu bist du geladen heute Morgen. Komme zu diesem Jesus, damit du im Himmel bist und dann wirst du ihm einmal gleich sein. unvorstellbar große Verheißung ist dir gegeben. Wenn du das ausschlägst, dann bist du arm, super arm, da hast du gar nichts. Da hast du nichts. Du hast keine Heimat, keine Ewigkeit, gar nichts. Du gehst nur noch auf der breiten Straße weiter, die zum Ort der Verlorenheit führt, in die Finsternis, wo du nie wieder rauskommst. Das sagt die Bibel auch, das müssen wir auch erwähnen. Das gibt nur die beiden Alternativen. Mache dich auf diesen Weg des Heils, wo das Licht scheint, wo Jesus der Herr ist, wo er die ewige Sonne ist. Du bist geladen zum Ort der ewigen Sonne, da möchte er dich hinhaben. Das ist der Ruf, der heute dir ergeht. Mache das wahr, mache dich auf den Weg, du bist geladen. Ob jung, ob alt, auch ihr Jungen in den ersten Reihen. Auch ihr seid geladen, wenn ihr das noch nicht ganz genau festgemacht habt. Und dann die Nächsten zwischen 10 und 20 und dann zwischen 20 und 30. Alle sind geladen. Hat keinen ausgeschlossen. Das geht hoch bis 70, 80, wie hoch auch immer. Der Älteste, der hier ist, ich weiß nicht, wer der Älteste hier ist. Wenn der noch nicht ganz genau weiß, dass er in den Himmel kommt, dann aber mit fliegenden Fahnen heute auf den Weg und sagen, hier bin ich. Ich habe Mut gefasst heute. Und komme. Mache das fest, damit ich Ewigkeit habe. Tu es. Lass dich rufen. Mache das im Hier und Heute. Weil der Ruf Jesu nicht jeden Tag an dich ergeht. Das musst du wissen. Gott hat seine Zeit, wann er ruft. Und heute ist die angenehme Stunde, wo er dich ruft und sagt, komm. Nachdem du es gehört hast, verstanden hast und begriffen hast. Und wenn jemand da ist, er sagt, ich habe es immer noch nicht verstanden, wie das geht. Dann komme. Es wird dir erklärt. Daran soll es nicht liegen. Es muss jeder verstanden haben. Aber dann können wir es festmachen und sagen, Herr, hier bin ich. Der segne uns in unserer Entscheidung, die jetzt ansteht für uns. Wir wollen ihm danken, dass er uns so annimmt, wie wir sind. Egal aus welcher Vergangenheit, aus welchem Leben wir auch kommen. Er nimmt uns an, wie wir sind. Dafür wollen wir ihm danken und das möchte ich in einem Gebet tun. Stehen auf zum Gebet. Ja, Jesus, wir können nur noch staunen, wenn wir vor dir stehen. Es verschlägt uns geradezu den Atem, wenn wir erkennen, wie groß du bist, welche Macht du hast. Du bist wirklich der Herr über alle Herren, der König aller Könige. Und dir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Und du hast uns so lieb, dass du uns einlädst zu dir, dass wir uns zu dir bekennen und dir sagen, hier bin ich. Und dir sagen dürfen, mit dir will ich gehen, von nun an. Mach uns bereit, uns so auf den Weg zu machen, zu dir hin. Den Weg des Heils, den Weg der Ewigkeit bei dir. Wo uns deine Sonne lachet in Ewigkeit. Wo uns deine Sonne in Ewigkeit scheinen wird. An einem Ort ohne Leid, ohne Krankheit, ohne Tod. Wo es nur herrlich sein wird. Danke, Herr, für diese große Einladung, die du uns jetzt gibst. Amen.